willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße Stefan Cornelius, den Sprecher der Bundesregierung und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir beginnen mal mit einer Reiseerweiterung des Bundeskanzlers.
Genau. Vielen Dank. Guten Tag auch von mir. Am Freitag hatten wir Ihnen die Reise des Bundeskanzlers nach Israel für das kommende Wochenende angekündigt. Ich kann heute ergänzen, dass der Bundeskanzler auf dieser Reise bereits am Samstag, am 6. Dezember, auch nach Jordanien fliegt. Dort wird er König Abdullah II. Zu einem Gespräch treffen. Die Themen dieses Gesprächs werden sich mit der bilateralen Lage, den bilateralen Beziehungen beschäftigen, mit der Lage in der Region und andere internationale Themen. Und der Bundeskanzler wird von Jordanien aus dann, wie angekündigt, nach Israel weiterreisen.
Vielen Dank. Und dann Frau Deschauer noch mit einer Reise des Außenministers.
Ja, vielen Dank. Ich darf mich anschließen mit einer kurzen Reiseankündigung für den Außenminister, der am Mittwoch früh, den 3. Dezember, zum NATO-Außenministertreffen nach Brüssel reisen wird. Auf der Agenda stehen vor allem die Stärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit der Allianz, insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine, sowie die fortgesetzte Unterstützung der Alliierten für die Ukraine. Es wird auch um die Nachbereitung des NATO-Gipfels im Juni 2025 in Den Haag gehen. Besten Dank.
Vielen Dank. Dann fangen wir vielleicht mit den beiden Reisen an. Mit der Reise nach Jordanien bzw. Israel. Gibt es dazu Fragen? Dann fangen wir mal da hinten an. Da, bitte.
Ja, Herr Cornelius, ich wollte nur ganz kurz fragen, ist dabei vorgesehen bei der Reise nach Jordanien auch so eine Art Weihnachtsbesuch bei den dort stationierten deutschen Soldaten vorzunehmen?
Das ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist das Gespräch mit dem König, aber der Bundeskanzler wird die traditionellen Weihnachtsgrüße an die im Ausland stationierten Soldaten noch aufnehmen und versenden rechtzeitig.
Gibt es weitere Fragen zu dieser Reise? Das sehe ich nicht. Gibt es zur Reise des Außenministers zum NATO-Treffen Fragen? Sehe ich auch nicht. Dann ist Herr Eckstein dran mit dem Thema Drohnenabwehr. Wo sitzen Sie? Herr Eckstein, hier fällt mir noch was an. Da sitzen Sie. Na, eins weiter, ne? Nee, eins vor.
So, jetzt habe ich es. Vielen Dank. Die Frage geht ans Innenministerium. Frau Koch, der Bundesinnenminister wird morgen die neue Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei vorstellen. Können Sie ein paar Eckdaten schon zu dieser Einheit sagen, also was die können, kann, wie groß die ist, etc.?
Ich kann das gerne noch mal einordnen. Das ist richtig. Der Bundesinnenminister wird morgen nach Blumberg reisen und dort die Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei in Betrieb nehmen, um das etwas technisch zu formulieren. Das Thema Drohnen war ja hier wirklich häufig Thema und Sie berichten ja auch häufig dazu. Und die zunehmende Anzahl an Drohnensichtungen, gerade auch in den vergangenen Monaten über kritischen Infrastrukturen, Hafenanlagen, LNG-Terminals oder auch Verkehrsflughäfen, hat das Thema Bedrohungslagen durch unkooperative Drohnen verstärkt in den Fokus gerückt, nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch der Sicherheitsbehörden. Wir sehen, dass die Akteure sich mit immer neuen Technologien immer wieder neu aufstellen. Und deshalb ist es uns besonders wichtig, dass wir auch die Fähigkeiten der Bundespolizei zur Drohnenabwehr stärken und den Akteuren mit modernster Technik begegnen. Dafür haben wir das Bundespolizeigesetz schon angepasst, damit die Kolleginnen und Kollegen auch rechtssicher gegen Drohnen vorgehen können. Das neue Luftsicherheitsgesetz, das die Bundesregierung beschlossen hat, damit stärken wir unsere Abwehrfähigkeiten gegen diese hybriden Angriffe. Und die Drohnenabwehreinheit der Bundespolizei, die morgen eben in Betrieb genommen wird, ist ein bedeutender Baustein zur Entwicklung einer wirksamen und zukunftsfähigen gesamtstaatlichen Drohnenabwehrstrategie. Das Ganze wird auch Thema sein, das ganze Thema Drohnen bei der in der dieser Woche stattfindenden Innenministerkonferenz der Länder. Die werden sich umfassend mit dem Thema Drohnenabwehr befassen. Zu dem Gesamtkomplex gehört auch das gemeinsame Drohnenabwehrzentrum, das auch noch in diesem Monat eröffnet werden soll, in dem neben den Polizeien der Länder auch weitere Sicherheitsbehörden des Bundes und auch die Bundespolizei eine maßgebliche Rolle einnehmen.
Vielen Dank. Ich hätte noch eine Nachfrage, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, zur Größe etc. dieser Einheit. Wollen Sie noch nichts sagen? Falls das doch so ist, gerne ergänzen. Und nochmal Stichwort Drohnenabwehrzentrum. Steht da schon fest oder auch der Zeitplan, wo das tatsächlich aufgebaut werden soll?
Also zu den konkreten Einzelheiten würde ich Sie um Geduld bitten und den morgigen Termin vor Ort abwarten. Da werden gegebenenfalls dann weitere Einzelheiten zur Drohnenabwehreinheit bekannt gegeben.
Und Abwehrzentrum? Ja.
Und zum Drohnenabwehrzentrum werden wir wahrscheinlich auch zu einem Termin einladen und auch dann zu gegebener Zeit mehr Informationen geben.
Noch in diesem Jahr?
So ist die Planung derzeit.
Bitte schön.
Frau Kock, da muss ich jetzt mal nachfragen. Bundespolizeigesetz und Luftsicherheitsgesetz sind beide noch nicht durch den Bundestag durch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall sind sie noch nicht in Kraft. Daher die Nachfrage, was macht denn dann diese neue Einheit so lange, bis das denn passiert ist?
Naja, also wie das immer so ist, so eine Abwehreinheit muss, jede Einheit polizeilich oder überall muss aufgebaut werden. Da wird Personal zusammengezogen und die werden dann auch arbeitsfähig sein.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Polanski dran zum Thema Venezuela.
Ist das da? Das, ja, vielen Dank. Es richtet sich entweder an Frau Deschauer oder an Herrn Cornelius. Es geht um die Entwicklung rund um Venezuela. Die USA verstärken ja ihre Truppenpräsenz mit Schiffen vor der Küste. Wie bewertet denn die Bundesregierung die Entwicklung dort?
Ich glaube, wir waren dazu hier schon mehrfach im Austausch. Ich würde darauf verweisen wollen, was ich und auch meine Kollegen hier in Vergangenheit schon gesagt haben. Wir beobachten entsprechende Entwicklungen. Eigene Erkenntnisse der konkreten Lage vor Ort kann ich Ihnen nicht mitteilen. Die liegen mir in der Form nicht vor. Wir kennen auch die jüngsten Äußerungen aus dem politischen Raum in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist doch vordringlich und klar, dass es eine Angelegenheit ist, die insbesondere zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Venezuela besprochen werden müssen. Genau so hat sich der Außenminister auch schon mehrfach öffentlich eingelassen. Und das ist weiterhin die Haltung der Bundesregierung.
Sie verweisen jetzt darauf, dass Sie sich schon geäußert haben, was ja richtig ist. Aber es scheint ja auch eine Eskalation da jetzt langsam zu geben. Es wurde ja auch schon Herrn Maduro offenbar nahegelegt, das Land zu verlassen. Können Sie jetzt nachvollziehen, dass die USA einen so starken Druck aufbauen?
Ich glaube, es geht nicht darum, was ich nachvollziehen kann, sondern es geht darum, dass, was wir schon betont haben, was der Außenminister gesagt hat, dass es insbesondere eine Lage ist, in der es offenkundig Spannungen zwischen diesen beiden Ländern gibt, aber ein großes Interesse daran besteht für die gesamte Bundesregierung, dass es zu keiner weiteren Verschärfung der Situation und der Spannungen kommt und dass es insbesondere eine Thematik ist, die zwischen diesen beiden Ländern besprochen werden müsste.
Herr Jung dazu. Also erst der Jess und dann der Jung.
Frau Deschauer, bei anderen auch dann militärischen Konflikten zwischen Staaten hat die Bundesregierung durchaus nicht nur beobachtet, sondern auch Stellung genommen, zumindest insofern, dass sie gesagt hat, sie betrachte mit Sorge, ob die getroffenen Maßnahmen die Verhältnismäßigkeit einhalten. Das könnten Sie doch hier auch tun. Sie wissen ja relativ genau, wie die USA vorgehen. Besorgt Sie das, diese eben materiell dann doch Eskalation?
Also ich glaube, was sehr guter Usus ist, dass wir hier verschiedene Fragestellungen nicht miteinander vermengen und nicht vergleichen. Insofern betrachten wir jedes Feld für sich, jeden Einzelfall für sich. Und so wie ich es gesagt habe, es ist natürlich im Interesse, das hat der Außenminister, glaube ich, am Rande des G7-Treffens in Kanada gesagt, dass es zu keiner Verschärfung der Lage kommt. Insofern ist die Haltung hier sehr klar. Sie vernehmen wahrscheinlich auch aus der Berichterstattung, dass es auch insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika der Kongress sich dazu geäußert, entsprechende Überlegungen zur Untersuchung anstellt. Das nehmen wir zur Kenntnis und das werde ich jetzt hier nicht weiter vertiefen und bewerten.
Vergleichen wäre ja etwas anderes als gleichsetzen. Vergleichen darf man schon, gleichsetzen ist was anderes. Deswegen wiederhole ich dann doch die Frage, diese Verschärfung, die es ja materiell und objektiv ist, besorgt Sie das? Oder nehmen Sie es nur zur Kenntnis?
Herr Jessen, ich habe mich ausführlich geäußert.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Herr Steiner.
Ich dachte, Herr Jung zuerst.
Nee, erst Sie. Okay. Ich habe mich verdammt.
Aber gut, Herr Jung hat von Frau Deschauer, ich würde trotzdem ganz gerne verstehen, wie viele Bundesbürger befinden sich Ihres Wissens momentan in Venezuela und nachdem jetzt wieder Notams ausgegeben wurden, also ich sag mal Flugwarnungen oder Flugbewegungswarnungen seitens von US-Behörden, Wie kommen Deutsche, die in Venezuela sind, jetzt überhaupt noch aus dem Land heraus?
Ich liefere Ihnen Zahlen, sobald ich das bekomme, in diesem Laufe dieser Sitzung nach. Würde ich mich später noch mal hier melden.
Und die Ausreisemöglichkeiten?
Das verbinde ich dann damit.
Gibt es weitere Fragen? Herr Jung hat, glaube ich, zurückgezogen jetzt, ja? Herr Steinkohl dazu. Wo sitzen Sie denn? Sitzen da.
Frau Deschauer, ist es denn völkerrechtlich überhaupt zulässig, dass ein Staat einfach den Luftraum über einem anderen Staat für geschlossen erklärt?
Sie beziehen sich auf Medienberichterstattungen, die ich auch ebenfalls zur Kenntnis genommen habe und darüber hinaus aber keine weiteren Details. Insofern würde ich jetzt auch nicht mit einer weitergehenden Bewertung hier mich beteiligen wollen.
Aber es ist eine grundsätzliche Frage. Wäre das völkerrechtlich zulässig?
Ich bleibe dabei.
Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Bitte schön, Rosenbellen, da sind wir.
Nur als Anmerkung, das hat ja der US-Präsident verkündet. Das ist ja keine Medienberichterstattung gewesen mit dem geschlossenen Luftraum. Ich hätte noch die Frage, Frau Deschauer, gibt es denn direkte Gesprächskanäle auch oder sprechen Sie auch über diese angespannte Situation mit Venezuela oder nur mit der US-Seite?
Also wir sind natürlich auf den Ebenen, in denen wir in Kontakt sind, mit allen Stellen und Beteiligten grundsätzlich im Gespräch. Wir haben eine Botschaft vor Ort in Venezuela. Über weitere Details kann ich im Moment keine Auskunft geben.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Ach, wir warten noch auf die Nachricht, das kriegen wir aber hin. Gibt es weitere andere Fragen? Ach, Herr Fechner ist dran. Entschuldigung, Herr Fechner ist dran mit einem anderen, weiteren dritten Thema. Ich bin heute noch ein bisschen durcheinander. Wo ist denn Ihr Mikro? Da ist Ihr Mikro.
Vielen Dank, Herr Fechner, DTS. Frage zum Thema Ukraine an den Regierungssprecher. Im Zuge der jüngsten Korruptionsskandale ist Zelenskys Stabschef zurückgetreten. Sehen Sie die Position der ukrainischen Regierung gerade auch im Hinblick auf die laufenden Verhandlungen geschwächt?
Nein, wir sehen die Position der ukrainischen Regierung nicht geschwächt. Die ukrainische Regierung ist mit einer Verhandlungsdelegation im Geschäft. Sie ist momentan in den USA und tauscht sich dort mit der amerikanischen Regierung aus. Wir erwarten, dass diese Form der Pendeldiplomatie sich noch eine Weile hinzieht und werden dort auch unseren Beitrag leisten, auch mit den Akteuren, die in der Ukraine diese Gespräche führen, auch mit Präsident Zelensky selbst.
Wie Sie ja auch sagten, die Verhandlungen laufen ja zurzeit noch. Was können Sie denn zum aktuellen Stand sagen und wie werden Sie über Fortschritte informiert oder werden Sie über Fortschritte informiert?
Wir werden sehr eng über Fortschritte informiert bzw. stehen im engen Austausch mit der ukrainischen Regierung, der Bundeskanzler am Wochenende, wahrscheinlich auch heute im Laufe des Tages auf verschiedenen Ebenen. Genaueres kann ich Ihnen vorab nicht sagen, möchte ich Ihnen nicht vorab sagen. Aber wir werden Sie selbstverständlich unterrichten, sobald weitere Kontakte stattgefunden haben. Die Gespräche finden in den USA gerade statt. Wir wissen über die weitere Reiseplanung auch der amerikanischen Verhandlungsseite. Und soweit die korrekt ist und eintritt, gehen wir auch davon aus, dass wir in dieser Woche weitere Entwicklungen beobachten und auch bewerten können.
Herr Rinke dazu.
Eine Nachfrage an Frau Deschauer. Der Außenminister hat ja gestern gesagt, er ist vorsichtig optimistisch, dass man sich am Waffenstillstand nähern kann bei den Ukraine-Gesprächen. Ich hätte ganz gerne gewusst, worauf dieser Optimismus beruht.
Ich glaube, genauso wie Sie haben Sie mitbekommen, dass es auch in der öffentlichen Kommunikation ernsthafte Bemühungen um ein Annähern an einen möglichen Waffenstillstand gegeben hat. Ernsthafte Gespräche, die vertieft sich mit den Optionen auseinandersetzen. Insofern ist das ein Eindruck, den der Außenminister, aber möglicherweise auch Sie aus eigener Erkenntnis gewonnen haben. Und darauf begründet sich dass die Einschätzung, die der Außenminister gestern Abend in einem Interview im deutschen Fernsehen abgegeben hat.
Darf ich kurz nachfragen an Herrn Cornelius? Ist es nicht schon ein Eingeständnis russischer Forderung, wenn man sagt, dass die Gespräche über Gebiete in der Ukraine entlang der Waffenstillstandslinie geführt werden müssen, weil damit ja klar ist, dass diese Debatten nicht an der Grenze beginnen und man damit schon halb akzeptiert hat, dass Russland diese Gebiete besetzt hat und möglicherweise behält?
Ich Ich glaube, dieses Verhandlungselement ist ja schon seit vielen Wochen oder Monaten im Gespräch. Wir reden von einem Einfrieren des Krieges. Wir reden davon, dass es einen Waffenstillstand geben muss, damit es über die völkerrechtliche Situation, vor allem eine Veränderung von Grenzen, keine Aussage getroffen. Und bei dieser Haltung bleibt die Bundesregierung.
Herr Kollege hinterher.
Ja, guten Morgen, Pierre Kivon, AFP. Der ukrainische Präsident ist gerade in Paris. Ist der Kanzler oder jemand in der Bundesregierung heute involviert in einem direkten diplomatischen Austausch, vielleicht mit dem polnischen Premierminister oder auch mit dem französischen und ukrainischen Präsident?
Die Bundesregierung ist im engen Austausch, auch mit dem französischen Präsidenten. Und wenn weitere Entwicklungen stattfinden, würden wir Sie darüber informieren.
Gibt es weitere Fragen zum Thema Ukraine? Herr Jess.
Frage vermutlich an Frau Deschauer. Vor allem der Korruptionsskandal hat ja nun den engeren Führungszirkel um Selenskyj herum erreicht. Beeinträchtigt das in irgendeiner Weise die Verlässlichkeit der ukrainischen Regierung oder die Möglichkeiten, mit ihr seriös über auch komplizierte Themen zu verhandeln in irgendeiner Weise?
Ich würde es so sagen, dass Antikorruption bzw. Korruptionsaufklärung ein entscheidendes Element sind in der Zusammenarbeit der Bundesregierung mit allen Staaten, aber insbesondere natürlich auch mit den Staaten, die sich in einem Annäherungsprozess auf dem Weg in die Europäische Union befinden, ist völlig klar. Das hat die Bundesregierung immer zum Ausdruck gebracht. Das betrifft auch explizit die Ukraine und insofern unterstützen wir die Ukraine da in ihren Reformprozessen, sind ja auch einen Weg gegangen da schon auf dem Weg zur Korruptionsbekämpfung. Insbesondere wichtig ist die Arbeit der Antikorruptionsbehörden. Die heißen NABU und SAPU und es gibt auch noch weitere Behörden. Und das ist dem Außenminister besonders wichtig. Und so hat er auch entsprechende Vertreter dieser Behörden auf seiner letzten Ukraine-Reise gesprochen, steht im engen Austausch. Und gerade, dass die Ermittlungen jetzt stattfinden, um Korruption aufzudecken, unterstreicht ja die Bedeutung und Wichtigkeit der Arbeit und die Wichtigkeit von unabhängig agierenden Antikorruptionsinstitutionen. Und da ist klar, dass wir als Bundesregierung erwarten, dass natürlich Vorwürfe umfassend aufgeklärt werden.
Nun ist ja zu hören und zu lesen, dass die Arbeit der Antikorruptionsbehörden, die Sie ja nochmal gelobt haben, zum Teil aus Selenskyjs engstem Umkreis heraus behindert worden sei. Deswegen nochmal die Frage, beeinträchtigt in irgendeiner Weise diese Korruptionsaffäre die Seriosität und die Möglichkeiten komplizierter politischer Gespräche und Beratungen zwischen der Bundesregierung und der ukrainischen Regierung?
Die Bundesregierung steht fest an der Seite der Ukraine, die seit mehr als 3 Jahren, es werden leider bald 4 Jahre, gegen eine russische Aggression verteidigt, die ungerechtfertigt das Nachbarland überfallen hat. Das ist die Position der Bundesregierung und selbstverständlich bedeuten auf dem Weg Richtung Europäische Union, aber auch im Wege der Unterstützung gegen den Angriffskrieg, gegen den russischen Angriffskrieg, alle Ermittlungen gegen Korruptionsvorwürfe bedeuten der Bundesregierung sehr viel und wir legen großen Wert darauf, dass das eingehalten wird. Dort Aufklärung vonstatten gehen zu lassen, wo es notwendig ist.
Herr Rinke dazu.
Herr Cornelius, ich hätte nochmal nach den eingefrorenen russischen Staatsvermögen gerne nachgefragt. Der Kanzler hat es ja auch letzte Woche mehrfach nochmal beteuert, wie wichtig das sei, dass man dann auf dem EU-Gipfel zu einer Lösung kommt. Der Widerstand Belgiens ist aber ungebrochen. Ich wollte jetzt fragen, ob es direkte Gespräche des Kanzlers mit dem Premierminister gegeben hat oder gibt zu diesem Punkt.
Momentan hat es diese Gespräche nicht gegeben. Wir haben den Brief des belgischen Ministerpräsidenten zur Kenntnis genommen. Den kommentieren wir momentan nicht. Die Position Belgiens ist uns aber bekannt und beobachten und unterstützen gleichzeitig die Gespräche, die die Kommission führt, auch mit der belgischen Regierung, um diese Bedenken auszuräumen.
Nachfrage, gibt es einen Plan B, wenn dieser Plan nicht umzusetzen ist, weil ja klar ist, dass die Ukraine weiter finanziert werden muss?
Die Bundesregierung ist vom Plan A so überzeugt, dass sie ihn zunächst weiter verfolgt.
Herr Fitzthum.
Herr Cornelius, die Polen beklagen seit einigen Wochen, dass sie bei den ganzen Ukraine-Verhandlungen nicht mehr in ausreichendem Maße eingebunden sind. Gerade zuletzt sind die heutigen Regierungskonsultationen Anlass, Polen wieder enger an die europäischen Partner unmittelbar, was die Ukraine-Verhandlungen anbelangt, einzubinden.
Also ich würde Ihrem Eindruck widersprechen wollen. Die polnische Regierung und die deutsche Bundesregierung pflegen einen sehr engen Austausch auch zur Ukraine, auch in der Information und in der Unterrichtung der jeweiligen Gesprächssituationen und der Formate, in denen die stattfinden, sei es nach dem G20 oder in anderen, auf anderen Ebenen. Auch die militärische Zusammenarbeit ist, wie Sie wissen, ausgesprochen eng, vor allem nach dem Drohnenvorfall vor einigen Wochen. Die deutsch-polnischen Konsultationen heute bieten eine sehr, sehr gute Gelegenheit, das nochmal zu vertiefen, sich dort auch über den jüngsten Stand auszutauschen, auch die gegenseitigen Interessen abzugleichen. Und ich kann Ihnen versichern, dass die deutschen und die polnischen Interessen in dieser Frage geradezu deckungsgleich sind und auch deswegen von beiden Regierungen verfolgt werden. Ich glaube, dass dieses Gespräch gerade heute mit dem polnischen Premierminister und dem Bundeskanzler eine ideale Gelegenheit bietet, da ein sehr starkes deutsch-polnisches Signal zu setzen.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann ist Herr Steiner mit einer neuen Frage.
Ja, geht wahrscheinlich auch schnell, Herr Cornelius. Kulturstaatsminister Weimar, für den Sie ja hier quasi mitsprechen müssen, hat er angekündigt, Eckpunkte für eine Art Digitalsteuer oder Plattformabgabe bis Ende November vorzulegen. Bei mir haben wir jetzt Dezember. Können Sie uns sagen, wann es damit weitergeht oder warum es noch nicht so weit gekommen ist?
Ich glaube, dass Herr Weimar die Eckpunkte angekündigt hat für die Jahreswende jetzt, zum Ende des Jahres. Und ich würde vorschlagen, dass wir das abwarten, bis es dann tatsächlich vorliegt.
Nochmal die Nachfrage, welche Gründe gibt es, warum das bislang nicht erfolgt ist?
Ich vermute, es ist ein sehr komplexes Unterfangen und vielleicht wird das gut abgewogen und durchdacht sein.
Herr Rinke dazu.
Ja, Herr Cornelius, sehen Sie Herrn Weimar durch die Vorwürfe, die es gegen ihn gibt, so geschwächt, dass er möglicherweise diese Pläne, eine Digitalabgabe, nicht mehr in der Reihe der Bundesregierung durchsetzen kann?
Ich glaube, Herr Weimar und die Bundesregierung sind beide vollauf in der Lage, einen so komplexen Sachverhalt sachlich zu trennen von allem, was ansonsten im öffentlichen Raum diskutiert wird.
Sie sehen ihn nicht geschwächt?
Ich trenne kein Urteil aus. Herr Weimar wird seine Arbeit machen. Sie wissen, dass er enorm inhaltsstark und mit einer großen Themenfülle präsent ist. Und deswegen sehe ich in keiner Weise inhaltlich geschwächt.
Herr Steiner nochmal.
Um mal die alte Frage wieder aufzuwerfen. Das heißt, er genießt weiterhin das volle Vertrauen des Bundeskanzlers?
Diese Fragen sind so vorhersehbar wie das Wetter und wir dürfen keine Antwort, weil Sie die ebenso kennen.
Der
Bundeskanzler hat sich zu seiner Beziehung zu Herrn Weimar geäußert.
Ich stelle die Frage trotzdem und ich bitte einfach.
Ich verweise auf die Antwort des Bundeskanzlers.
Herr Jessen.
Wenn ich es richtig gehört habe, sagten Sie eben nach Aufzählung der vielen Arbeitsfelder, Sie sehen Herrn Weimar keineswegs inhaltlich geschwächt. Sehen Sie ihn politisch geschwächt?
Sie wissen, dass ein Politiker politisch und inhaltlich zusammenarbeitet, dass es keine Trennung gibt. Insofern habe ich meine Antwort nichts hinzuzufügen. Ich fange hier jetzt nicht an, irgendwelche Haarspaltereien zu betreiben und Fährten auszulegen, die es nicht gibt.
Herr Cornelius, wir wissen beide aus langjähriger Arbeit, dass jemand in den politischen Feldern sehr wohl gut aufgestellt sein kann und trotzdem in seiner Person als agierende Persönlichkeit geschwächt sein kann. Das ist nicht identisch. Aber Sie möchten das nicht beantworten.
In der inhaltlichen Kritik an dem Ludwig-Erhard-Gipfel ist, glaube ich, in der Sache alles gesagt, hier hinreichend dargelegt worden. Es gibt keinen Anlass für mich, diesen Äußerungen etwas hinzuzufügen, Kritik zu äußern, Wertungen vorzunehmen. Und deswegen will ich das heute auch nicht ergänzen.
Herr Kreuzfeld dazu.
Kurze Nachfrage dazu. Also zum einen finde ich es bemerkenswert, dass Sie sagen, keine falschen Pferden und so, dass Sie hier explizit nicht auf die Frage antworten wollen, ob er das volle Vertrauen des Kanzlers genießt. Aber wenn Sie da stattdessen darauf verweisen, dass der Kanzler sich dazu geäußert habe, können Sie vielleicht für alle, die nicht alle Äußerungen des Kanzlers immer auswendig im Kopf haben, noch mal kurz sagen, was denn der Kanzler dazu gesagt hat.
Das bedauere ich natürlich zutiefst, dass nicht alle die Äußerungen des Kanzlers ständig vor Augen haben, aber wir können Ihnen das gerne nachliefern. Der Kanzler hat sich in einem Interview der ARD aus Südafrika dazu geäußert.
Und können Sie sagen, warum Sie diese Frage hier nicht noch mal beantworten wollen? Also was spricht dagegen, dass Sie auf die Frage mit Ja oder Nein antworten?
Ich habe auf die alte Antwort verwiesen. Ich muss keine neuen Antworten kreieren, wenn die alten Antworten noch gelten.
Herr Jung, dazu.
Ich suche sie auch gerade nebenbei. Sagen Sie uns doch, wenn Sie die kennen.
Sagen Sie noch mal.
Die Äußerung des Kanzlers in Südafrika.
Wo Sie dieses ARD-Interview aus dem Elmau-Format aus Südafrika.
Wo hat er da was vom Vertrauen?
Ich reiche Ihnen nach und würde dann.
Also Sie kennen es selbst gar nicht. Bitte? Sie kennen es also selbst nicht.
Ich weiß, dass er sie dort beantwortet hat. Das reicht mir.
Sie wissen aber nicht, was er beantwortet hat.
Das kann man nachlesen. Können Sie googeln.
Habe ich ja nebenbei. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Bitte schön, die Kollegin. Ja. Sie sind das Mikrofon vorhin.
Zu einem anderen Themenkomplex.
Dann sind Sie später dran. Ja. Das macht aber nichts. Herr Kreuzfeld, Sie sind mit einem neuen Thema dran. Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Genau. Und zwar bräuchte ich dazu, glaube ich, auch das BMU. Ich wollte nämlich noch mal genau verstehen, was der Koalitionsausschuss zum Verbrennerverbot beschlossen hat. Da gibt es nämlich im Nachgang jetzt nach meinem Verständnis widersprüchliche Äußerungen. Dass es aus dem Umweltministerium vom Minister und vom Staatssekretär so dargestellt wird, dass sich die Bundesregierung wie auch zuvor schon ausschließlich dafür ausspricht, dass Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Range Extender nach 2035 noch zugelassen werden dürfen, während Herr Söder und Herr Merz es so dargestellt haben, dass die Bundesregierung nun generell hocheffiziente Verbrenner auch weiterhin zugelassen sehen möchte. Und da wüsste ich gerne, ob es da eine einheitliche Lesart gibt. Was genau fordert die Bundesregierung, soll nach 2035 noch zugelassen werden dürfen?
Wer möchte denn beginnen?
Ich kann gerne beginnen.
Bitte.
Außer der Regierungssprecher möchte etwas zu dem Brief sagen. Also Sie beziehen sich auf eine Äußerung, die im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz getätigt wurde. Hocheffiziente Verbrenner ist eine Definition, die dort geliefert wurde und deswegen müssen wir sie dorthin verweisen. Und in dem Brief, den Kanzler Merz an Ursula von der Leyen, die Präsidentin der EU-Kommission, gerichtet hat, wurde diese Position der Ministerpräsidentenkonferenz auch aufgenommen, also eine Position der Länder und eine Position der Bundesregierung.
Ja, aber der Kanzler hat sich nach dem Autogipfel auf Twitter so geäußert, wo er gesagt hatte, Deutschland steht zu seiner starken Automobilindustrie, hocheffiziente Verbrenner sollen Teil unserer Industrie bleiben und tausende Arbeitsplätze sichern, da war nicht von, haben die Ministerpräsidenten gesagt, und das habe ich an Frau von der Leyen geschrieben, sondern das stellt er das als die Position Deutschlands dar, wo ich denke, als Kanzler spricht er dafür die Bundesregierung, oder?
Ja, aber diese Position war ja bei dem Autogipfel, wie Sie sagen, nicht? Also Sie sprechen die Äußerung des Kanzlers vom Autogipfel?
Nein, ich spreche die Äußerung des Kanzlers von unmittelbar nach dem Koalitionsausschuss an, wo er sich auf Twitter so geäußert hat. Und das steht im Widerspruch zu dem, wie der Umweltminister die Beschlüsse interpretiert. Deswegen wüsste ich gern, was stimmt.
Also ich sehe jetzt erstens keinen Widerspruch und zweitens glaube ich, dass die Position, wie sie im Brief dargestellt wird, ist die von der Koalition geeinte Position.
Dann nochmal die Frage, sollen nach dem Willen der Bundesregierung nach 2035 nur Plug-in-Hybride und Range-Extender zugelassen werden oder auch andere Mild-Hybride oder andere Formen von hocheffizienten Verbrennern?
Die Formulierung gilt, die in diesem Brief an Frau von der Leyen zu finden ist. Da steht Batterie.
Sorry, dann müssen wir hier doch
Kleinteilige
gehen. Der Brief ist da nämlich nicht eindeutig an der Stelle, sonst könnte es ja dieses Durcheinander nicht geben. Im Brief ist nämlich die Rede, für die Ministerpräsidenten stehen da die hocheffizienten Verbrenner und für die Bundesregierung steht da Fahrzeuge mit einem doppelten Antrieb, bestehend aus Batterieantrieb und Verbrenner. Und ob damit, wie Herr Schneider meint, nur Range Extender und Plug-in-Hybride gemeint sind oder auch Mild-Hybride, das ist eben gerade nicht klar, weil diese Definition doppelter Antrieb ist genauso wenig klar definiert wie hocheffiziente Verbrenner.
Ich glaube, die Formulierung aus dem Brief an Frau von der Leyen ist hinreichend breit gefasst.
Herr Steiner dazu.
Ja, ich würde es ganz gerne einfach mal ins Verkehrsministerium fragen. Können Sie mir erklären, was das heißt?
Wir haben Der Minister hat es begrüßt, diesen Brief und auch die Initiative. Und es war ihm immer wichtig, dass wir der Automobilindustrie keinen Weg verbauen. Und wir brauchen die Technologieoffenheit. Mehr gibt es da von unserer Seite aus nicht zu sagen. Danke. Okay.
Dann frage ich es nochmal ganz allgemein, wer mir genau erklären kann, welche dieser Antriebstechnologien denn jetzt tatsächlich gemeint sind mit diesem Brief nach Brüssel. Also was zählt rein, was zählt nicht rein? Gibt es etwas, was nicht reinzählt, oder ist es komplett technologieoffen an der Stelle? Also ich weiß nicht, wer das federführende Haus an der Stelle jetzt für diese Definitionsfrage ist oder ob das Sie sind, Herr Cornelius.
Der Brief sagt doch eindeutig, batterieelektrische Fahrzeuge, auch neben batterieelektrischen Fahrzeugen, auch weiterhin Autos, die einen doppelten Antrieb haben, bestehend aus Batterieantrieb und Verbrenner.
Weitere. Aber das ist ja nicht abschließend. Also
vielleicht kann ich noch mal kurz an der Stelle einhaken. Ich weiß nicht, ob ich ein Mikro habe.
Ja. Sie haben Brickkurve an.
Okay, gut. Zu den hocheffizienten Verbrennern, wie gerade gesagt, zu dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz kann ich mich an dieser Stelle nicht äußern. Und die genauen Anforderungen an die Fahrzeuge insgesamt, was jetzt auch zum Beispiel unsere Elektro-E-Auto-Förderung betrifft, das wird jetzt noch geklärt. Und wichtig ist eben, dass diese Fahrzeuge einen messbaren Beitrag zur Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor leisten können. Und wie gesagt, das wird noch weiter ausbuchstabiert.
Vielleicht kann ich Ihnen noch mal helfen, nicht? Also dieser Brief in dem entscheidenden Absatz, machen wir ein bisschen Textexegese hier, sagt, nach 2035 sollen zu diesen batterieelektrischen Fahrzeugen auch Autos, wie ich eben schon zitiert habe, mit einem doppelten Antrieb bestehend aus Batterieantrieb und Verbrenner gezählt werden. Und dann kommt eben der Verweis auf den Ausgleich der Emissionen. Und dann kommt der Satz, die Ministerpräsidenten aller Länder haben zudem bereits einstimmig beschlossen. Und dann kommt der Satz, was die Ministerpräsidenten beschlossen haben, das ist Ihnen bekannt. Und dann kommt der nächste Satz, vor diesem Hintergrund bitten wir die Kommission um die Überprüfung der Flottenregeln.
Herr Kreuzfeld noch.
Vor diesem Hintergrund bezieht sich auf die Elemente des vorangegangenen Absatzes.
Inklusive FDK.
Das bezieht sich auf die Elemente des vorangegangenen Absatzes.
Herr Kreuzfeld nochmal.
Herr Kollege, ich muss noch einmal nachfragen, weil Sie sagten, das sei eindeutig. Die Fahrzeuge mit dem doppelten Antrieb, was Sie gerade vorgelesen haben, sind das nach dem Verständnis der Bundesregierung nur Plug-in-Hybride und Range-Extender oder auch Mild-Hybride?
Ich verweise auf den letzten Absatz dieses Briefes und in der Empfehlung, in dem Brief des Bundeskanzlers, der im Namen der Bundesregierung an Frau von der Leyen schreibt, steht vor diesem Hintergrund. Und dieser Hintergrund bezieht sich auf den Satz mit den von Ihnen zitierten Satz und den Beschluss der Ministerpräsidenten.
Das beantwortet nicht meine Frage, was Sie mit dem doppelten Antrieb meinen. Das ist so eine ganz einfache Sachfrage. Können Sie die nicht beantworten?
Ein doppelter Antrieb besteht aus Batteriebetrieb und Verbrenner.
Egal, ob die Batterie geladen werden kann von außen oder nicht.
Das ist, glaube ich, sehr weitreichend gefasst.
Herr Eckstein?
Nur weil das Umweltministerium, Sie haben sich ja jetzt auf die MPK nochmal bezogen. Wenn ich jetzt Herrn Cornelius richtig verstehe, und widersprechen Sie mir gerne, Herr Cornelius, das heißt ja, der Bundeskanzler, die Bundesregierung, hat sich auch die Position der MPK zu eigen gemacht. Und das ist auch eine Position jetzt der Bundesregierung, die Frau von der Leyen mitgeteilt wurde. Ist das korrekt so?
Ich habe diesen Brief an Frau von der Leyen eben zitiert.
Und es ist dahingehend auch eine Position der Bundesregierung, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Und Frau Schaaf, das würde dann tatsächlich im Widerspruch zu dem stehen, was Sie sagen, weil es ist keine MPK-Position mehr, sondern eine Bundesregierungsposition. Und die könnten Sie natürlich kommentieren.
So wie der Regierungssprecher es tatsächlich noch mal vorgetragen hat, sind in dem Brief beide Positionen dargestellt?
Nein, es ist die Position, die die Bundesregierung Brüssel mitgeteilt hat und gesagt hat, das haben Sie ja gerade sehr ausführlich zitiert, das ist die Position der Bundesregierung jetzt.
In dem Brief kommt ausdrücklich zur Sprache, die Ministerpräsidenten aller Länder in Deutschland haben zudem bereits einstimmig vorgeschlagen und dann, dass auch nach dem Jahr 2035 ergänzende Übergangstechnologien
wie kommuniziert wird, das vom Bundeskanzler der BRD. Und das hatten Sie doch gerade sehr deutlich gemacht. Also, oder erklären Sie mir, gibt es da jetzt, verstehen wir es
falsch? Ich sehe den Widerspruch nicht. Ich weiß nicht, wo Sie einen Widerspruch kreieren. Natürlich. Der Brief ist eindeutig. Vor diesem Hintergrund bitten wir die Kommission.
Wir die Bundesregierung.
Und der Hintergrund ist, bitte?
Wir die Bundesregierung bitten vor dem, was wir jetzt gesagt haben. Das ist die Position der Bundesregierung, Frau Schaaf. Also Sie sind hier im Widerspruch zu Herrn Cornelius, wenn ich das richtig verstehe.
Ich sehe da ehrlich gesagt keinen Widerspruch. so wie der Brief formuliert ist.
Gut, ich weiß nicht, ob wir es jetzt auflösen können, aber versuchen Sie es mal, Herr Jung. Vielleicht hat er noch nicht. Ups, abgelöst.
Ich würde gerne noch mal wissen, was hocheffizient bedeuten soll bei Verbrennermotoren.
Gab es eine technische Expertise im Verkehrsministerium?
Ich hatte diese Formulierung bisher nur von der Autoindustrie gehört, die ganz klar eine Lobbyposition pro Verbrennermotor, sprich also für weiter CO2-Ausstoßen ab 2035 pflegt. Diese Formulierung wandert jetzt in die Begrifflichkeiten der Bundesregierung und ich würde gerne wissen, was Sie darunter verstehen. Wann ist ein Motor hocheffizient und wann ist er nicht hocheffizient?
Das Verkehrsministerium Auskunft bringen.
Herr Merz hat das ja auch benutzt, Herr Cornelius.
Und Sie haben es ja auch gerade vorgelesen.
Jawohl.
Dieser Begriff hocheffizient ist in der Aufzählung der unterschiedlichen Antriebstechnologien der Länder genannt. Diese Position wird mit an die Kommission gegeben. Wir haben also Plug-in-Hybride, wir haben Elektrofahrzeuge mit Range-Extendern, wir haben hocheffiziente Verbrenner. Und die Bundesregierung subsumiert unter Batterieantrieb und Verbrenner doppelte Antriebe. Und hocheffiziente Verbrenner sind Verbrenner, die hocheffizient sind.
Jetzt ist sorry, aber ich lasse das Wort jetzt vom Kollegen weg, aber Sie müssen uns das hier schon klar machen. Wann ist etwas, ein Verbrennermotor, hocheffizient? Da müssen Sie uns mit Zahlen oder
ich kann Ihnen jetzt keine Emissionswerte nennen, ausreden? Das übersteigt
meine Kompetenz
hier, das müsste ich Ihnen dann nachreichen.
Sie müssen mich schon ausreden lassen und Sie müssen uns hier abgrenzen, wann ein Verbrennermotor effizient ist und dementsprechend nicht mehr Teil der Vorstellung der Zukunft der Bundesregierung ist und wann ein Verbrennungsmotor hocheffizient ist. Und dafür hätten wir gerne mal Zahlen und nicht einfach nur Gefühle. Herr Link.
Ja, ich denke, das werden Sie schon rechtzeitig erfahren und es wird definiert werden, was dann genau hocheffizient heißt.
Das wissen Sie
also,
nicht.
Der Regierungssprecher hat ja jetzt sehr ausführlich vorgetragen, auch das BMU. Und jetzt ist es ja ein Vorgang, der in einen Brief von der Leyen gekommen ist. Und die Europäische Kommission wird sich ja dann entsprechend positionieren. Und ich denke, dann wird auch sehr exakt, wie das in Brüssel und auch in Deutschland so ist, sehr exakt definiert werden, was dann dazugehört und was nicht dazugehört.
Herr Rinke.
Ja, Frage schließt sich direkt da an, weil wir haben geklärt, dass doppelte Antriebsformen, Batterie plus Verbrennungsmotor möglich ist. Das war ja am Autogipfel eigentlich schon der Kompromiss gewesen. Aber jetzt ist ja die Frage, ob ein reiner Verbrennungsmotor, der keinen anderen Antrieb hat, aber mit E-Fuels betrieben werden kann oder eben hocheffizient ist, was immer das ist, ob der nach Meinung der Bundesregierung auch erlaubt werden sollte nach 2035.
Also ich glaube auch, um die Frage nach hocheffizient einzugrenzen. Hocheffizient sind natürlich Verbrennermotoren bzw. Antriebstechnologien, die im Sinne der Klimaziele besser sind als das, was jetzt auf dem Markt ist. Das heißt, die einzahlen auf das Klimaziel 2035. Das sind Motoren, die uns diesem Klimaziel näher bringen. Und die Bundesregierung hat auch klargemacht mit diesem Brief, dass sie diese Berechnung mit Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette anstellt. Das heißt, ist ja auch in dem Brief erwähnt, dass die Verwendung von grünem Stahl oder anderer klimaneutraler Verfahren schon in der Herstellung von Autos, die mit Verbrennermotoren betrieben sind, ein wettbewerbsfähiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden kann. Das ist in der breiten Definition. Und ob jetzt, also Sie müssen in der gesamten Kette auch sozusagen den Beitrag zum Erreichen des Klimazieles anrechnen.
Und wenn ich nochmal nachfragen darf, nur zum Verständnis, die ursprüngliche Haltung der Kommission war ja emissionsfrei ab 2035. Davon sind wir oder ist die Bundesregierung aber jetzt entfernt, weil jeder Motor, der eben eine Verbesserung bringt, dann zulassungsfähig wäre.
Das ist der Stand des Koalitionsausschusses vom Donnerstag, der in dem Brief dokumentiert ist.
Herr Jess.
Herr Cornelius, hocheffizient. Die effizienteste im Sinne der Klimaziele Maßnahme ist, und das ist der ursprüngliche Inhalt des Beschlusses, dass ab 2035 keine Motoren mehr verkauft werden dürfen, die CO2 ausstoßen. Das ist die effizienteste Maßnahme, naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftlich. Alles, was Sie jetzt und der Kanzler in dem Brief, auch die Ministerpräsidenten der Länder machen, ist doch ein Abweichen von dieser effizientesten aller Maßnahmen, indem Sie sagen, ja, unter bestimmten Bedingungen darf eben doch CO2 ausgestoßen werden. Warum soll das hocheffizient sein, wenn es weniger effizient ist als die ursprüngliche Regelung?
Ich glaube, wir machen jetzt hier gerade ein bisschen wieder Semantikspiele, aber da bin ich gerne dabei. Ich führe es nochmal zurück. Das Ziel der Bundesregierung ist es, dass wir Technologieoffenheit, Wettbewerbsfähigkeit und effektiven Klimaschutz miteinander verbinden. Das war das Ziel der Debatte um den Verbrennermotor, der letzten Donnerstag im Koalitionsausschuss ein Ende fand, da beendet wurde, mit einer Empfehlung an die Kommissionspräsidentin in Form dieses Briefes darein mündete. Wir wissen heute nicht, welche Technologien 2035 auf dem Markt sein werden. Wir sehen eine rapide Veränderung auf dem technologischen Markt. Wir sehen ungeahnte Entwicklungen momentan nicht. Deswegen haben wir auch noch fast 10 Jahre Zeit bis zu diesem Zeitpunkt. Wir haben allein in den letzten Jahren zum Beispiel mit dem Thema Range Extender gesehen oder auch alternativer Antriebsstoffe, dass da möglicherweise noch sehr viele Optionen gezogen werden können. Und in diesem Sinne hat der Bundeskanzler den Brief an Frau von der Leyen geschrieben, in dem er nämlich Technologieoffenheit fordert und in dem diese Technologieoffenheit auch als Position der Bundesregierung dokumentiert wird.
Herr Schreiner. Nee, ich habe noch eine Nachfrage. Sorry.
Bitte schön.
Könnten Sie dann doch noch einmal am Beispiel erklären, welche CO2-ausstoßende Technologie effizienter sein kann als eine Technologie, die kein CO2 ausstößt? Wo ist da die Effizienzsteigerung, wenn dann doch, in welchem Umfang auch immer, das, was vermieden werden soll, produziert wird? Wieso ist das effizienter?
Ich weiß nicht, warum Sie diese absolute Maßstab einfordern. Wir reden von hocheffizient und nicht von einem Superlativ. Also ich verstehe die Frage nicht. Wollen Sie aufhören zu atmen? Das macht auch CO2.
Also nee, ich bin aber auch kein Verbrennermotor.
Nee, aber Sie
und
wollen
ich kann nicht auf elektrisch umstellen.
Da können wir jetzt auch drüber streiten, wer hier was verbrennt.
So, jetzt ist Herr Steiner.
Ja, bevor hier die Luft ganz dünn wird. Herr Cornelius, ich versuche es noch mal zu verstehen. Also hocheffiziente Verbrennermotoren. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja ein flexibler Begriff, der sich in der Vergangenheit mehrfach gewandelt hat. Ursprünglich mal sowas wie Einspritzermotoren meinte, inzwischen aber Wirkungsgrade jenseits von 60% meint, was bislang allerdings keiner wirklich erreicht, vor allem nicht in der Serienproduktion. In der Automobilindustrie reden wir aber von Serienproduktionen mit 10 Jahren Vorlauf. Wenn Sie heute sagen, es gibt für uns keine Möglichkeit zu sehen, was in 10 Jahren verfügbar sein wird, dann ist das ja Quatsch, ehrlich gesagt, weil in 10 Jahren sind natürlich die Produkte auf dem Markt, die heute bereits vorbereitet sind. Motoren, die es heute nicht gibt, wird es in 10 Jahren auch nicht als Serienproduktion geben können. Das ist nicht absehbar. Das würde ich jetzt gerne verstehen. Wie kommen Sie dann sozusagen zu diesem Hocheffizienz-Thema an der Stelle? Und das Zweite, was ich dann gerne wissen möchte in dem Kontext ist, hat die Bundesregierung denn eine eigene Definition von hocheffizienten Verbrennungsmotoren? Oder ist das jetzt etwas, was die EU-Kommission klären muss, was damit gemeint sein könnte?
Hocheffiziente Verbrennungsmotoren sind die, die im Sinne des Klimaschutzes besser sind. Sie entwickeln sich fort. Und wie Sie zu Recht sagen, Sie haben eine gewisse Vorlaufzeit. Mit Ihren 10 Jahren können wir vielleicht streiten. Die Technologie geht auch schneller voran. Ich bin jetzt weder im Autobau tätig und Sie auch nicht. Und deswegen glaube ich, so überlassen wir das den Ingenieuren. Ich habe ein hohes Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie, dass sie im Sinne dieses Klimaschutzes auch die Motoren effizienter macht und insofern effizienter als heute in 10 Jahren gestalten wird.
Herr Cornelius, dann die Nachfrage dazu nochmal, aber nicht an Sie, sondern ans Wirtschaftsministerium, vermute ich, denn dort werden ja entsprechende Technologien üblicherweise gefördert. Gibt es bei Ihnen irgendein Förderprogramm, in dem ein hocheffizienter Verbrennungsmotor eine Rolle spielt?
Dazu ist mir nichts bekannt.
Danke.
Herr Kollege.
Ja, ich wollte zu dieser hocheffizienten Fragerunde auch noch eine Frage beitragen, und zwar an das Umweltministerium. Frau Scharf, haben Sie eine Definition dafür, was hocheffizient ist im Sinne des Klimaschutzes? 0 Emissionen, 10% Emissionen, 20% Emissionen, und gehören vielleicht wasserstoffbetriebene Verbrennermotoren zu dieser Kategorie?
So wie ich vorhin schon ausgeführt habe, das, was als hocheffizienter Verbrenner in dem Brief an Frau von der Leyen genannt wird, ist eine Formulierung der Ministerpräsidentenkonferenz, und deswegen müsste ich Sie dorthin verweisen.
Nachfrage nochmal. Wir haben jetzt ja festgestellt, dass das eine Formulierung der Bundesregierung ist, und hocheffizient muss in Ihrem Haus doch irgendwie mal besprochen worden sein, was das ist.
Der Minister hat sich am vergangenen Freitag dazu sehr klar geäußert, aber das Stichwort hocheffizient hat er an der Stelle nicht genutzt.
Herr Jung.
Herr Cornelius, nochmal zu dem hohen Vertrauen, was Sie in die deutschen Autobauer haben. Ich habe mal in die letzten 15 Jahre geguckt, und das Kraftfahrtbundesamt gibt uns da ja immer Auskunft. Da verharrt der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch von Benzinern und Dieseln in Deutschland auf etwa 7,4 Liter pro 100 Kilometer. Also in den letzten 15 Jahren wurden die Verbrennermotoren aus Deutschland nicht effizienter. Worauf basiert Ihr hohes Vertrauen und das des Kanzlers, dass jetzt in den nächsten 10 Jahren diese Motoren urplötzlich hocheffizient werden können? Was immer das heißt.
Ich habe es jetzt definiert und habe es, glaube ich, dreimal gesagt, was es heißt. Und in diesem Sinne glaube ich auch, dass es eine technologische Entwicklung geben wird.
Obwohl in den letzten 15 Jahren es keine technologische Entwicklung zu mehr Effizienz gegeben hat.
Das, glaube ich, liegen Sie falsch.
Das ist Kraftfahrtbundesamt.
Sind Sie genauso wenig, glaube ich, in der Lage, das technologisch zu beurteilen wie ich. Und deswegen glaube ich, dass wir das Kraftfahrtbundesamt hier auch nicht jetzt aus der hohlen Hand zitieren können. Die Verbrennermotoren haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stets verändert. Sie wurden effektiver, sie wurden effizienter. Die Schadstoffbelastung ist zurückgegangen. Es gab neue Technologien. Allein wenn Sie den Range Extender nehmen, ist es eine Technologie, die nicht vor 15 Jahren bestanden hat. Also können Sie mir nicht sagen, dass es keine Veränderung gegeben hat.
Ich habe nur den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch der deutschen Autos in den letzten 15 Jahren zitiert.
Gut, aber ich glaube, der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch sagt nichts über die Klimabelastung aus, oder?
So, darf ich vorschlagen, dass die letzte Frage jetzt an Herrn Jessen geht und dass wir dann zu einem neuen Thema kommen. Ich glaube, die Positionen sind ausgetauscht, habe ich das Gefühl.
Ja. Frau Scharf, da Sie ja eben noch mal mit Hinweis auf die Position der Ministerpräsidenten gesagt haben, Sie wollen das Schreiben der Bundesregierung nicht kommentieren. Ist Ihnen klar, dass Sie mit dieser Begründung den Bundeskanzler zum Briefträger der Ministerpräsidenten degradieren?
Ich kann an der Stelle nach der Definition gefragt nur darauf verweisen. Wir liefern diese Definition nicht, und deswegen kann ich nur an dieser Stelle darauf verweisen, was die Ministerpräsidentenkonferenz an der Stelle selbst beschlossen hat.
Ja, aber der Bundeskanzler hat sich im Namen der Bundesregierung die inhaltliche Position und Forderung zu eigen gemacht. Es ist eine Position der Bundesregierung. Und deswegen bitte ich Sie doch zu sagen, ob aus Sicht Ihres Hauses, des Bundesumweltministeriums, die jetzig in der Position enthaltene Aufweichung, dass eben zukünftig doch CO2-verbrennende und ausstoßende Motoren zugelassen werden sollen, dient das aus Sicht Ihres Hauses den Klimazielen?
Nochmal, ich definiere es an der Stelle nicht, weil es einfach den Verweis auf die Ministerpräsidentenkonferenz gibt und wir an der Stelle deswegen nicht die Erläuterung dazu geben. In dem Brief sind beide Positionen dargestellt worden, und jetzt ist es ja an der EU-Kommission, dazu einen Vorschlag vorzulegen, den wir am 10. Dezember erwarten.
So, jetzt würde ich vorschlagen, dass Herr Wurzel dran ist mit einem neuen Thema.
Danke, tut mir furchtbar leid, dieses erquickliche Thema zu wechseln. Aber es gibt eine Klage der gesetzlichen Krankenkassen, die die Bundesrepublik verklagen auf höhere Zahlungen für die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehenden. Und wenn ich es richtig sehe, ist der Adressat des BMAS, deswegen die Frage dorthin, wie möchten Sie auf diese Klage, wie möchten Sie gegenargumentieren auf diese Klagevorwürfe, die es gibt?
Ja, also die Federführung liegt da beim BMG, da würde ich gerne drauf verweisen.
Dann ist Herr Göbel dran.
Vielleicht ganz kurz, das BAS liegt nicht in der Zuständigkeit des BMG, aber vielleicht grundsätzlich zu der Frage, hat sich auch Frau Bundesministerin Wagen wiederholt geäußert. Sie hat gesagt, dass die gesetzliche Krankenversicherung aufgrund der reduzierten Zahlungen für Bürgergeldempfänger mit einem jährlichen Defizit von 10 Milliarden Euro halt irgendwie zu kämpfen hat. Bislang gab es dazu leider keine Einigung in der Bundesregierung. Wie gesagt, zurzeit befindet man sich ja weiterhin in den Gesprächen über Bundeszuschüsse und eine Stabilisierung der GKV-Finanzen. Zur Klage jetzt selbst kann ich natürlich nichts sagen. Die Klage selbst liegt mir nicht vor. Wir haben darüber auch aus den Medien erfahren. Und alles Weitere wird sich dann halt eben zeigen. Ja.
Danke. Dennoch nochmal die Frage vielleicht an beide Ministerien. Das Argument der GKV ist ja, dass die GKV eine Aufgabe erfülle, die, ich zitiere, in die alleinige Verantwortung des Bundes falle. Und das begründe einen rechtswidrigen Eingriff in das Recht der Sozialversicherungsträger zur organisatorischen und finanziellen Selbstständigkeit und so weiter. Das ist ja ein harter Vorwurf. Wie möchte denn das BMAS darauf reagieren? Oder sagen Sie, wir sind da einfach nicht zuständig und machen das?
Also ich kann dazu sagen, dass die Höhe der zu entrichteten GKV-Beiträge für die Bürgergeldbeziehenden auf eindeutigen gesetzlichen Regelungen beruhen. Und aus Sicht des BMAS bestehen keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit der gesetzlichen Regelungen. Ich kann vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass wir ja eine Pauschale bezahlen von 133 Euro für die GKV pro Bürgergeldempfänger und 30 Euro bei der Pflegeversicherung. Und dass das auch für jeden Bürgergeldempfänger bezahlt wird, also auch für Kinder und Lebenspartner und Ehepartner, was ja sonst in der gesetzlichen Krankenversicherung nicht der Fall ist. Also von daher wird da sozusagen schon mehr bezahlt. Und im Übrigen gilt ja in der GKV auch das Solidarprinzip. Das heißt, die Beitragshöhe richtet sich am Einkommen aus und nicht an den Kosten, die ein Versicherter verursacht. Aber im Übrigen warten wir jetzt einfach das Ergebnis auch da der Gerichtsverhandlungen und der Rechtsprechung ab. Und dann werden wir damit umgehen, darauf reagieren.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Steiner.
Ja, reine technische Frage. Was heißt das denn jetzt für den Bundeshaushalt, wenn solche Milliardenklagen, es geht ja wirklich um erkleckliche Summen, wenn die erhoben werden, müssen dafür jetzt Rückstellungen gebildet werden oder würden die erst verbucht, falls man dann vor Gericht verliert? Ich weiß nicht, wer das beantworten kann, BMF, BMAS, ich weiß es.
Das ist ja jetzt ein Stück weit spekulativ, aber was ich dazu sagen kann, ist, dass die Bundesregierung die Klage zur Kenntnis genommen hat. Die Klage richtet sich gegen die Zuweisungsbescheide des Bundesamtes für Soziale Sicherung für das Jahr 2026. Es obliegt den Gerichten, hierüber zu entscheiden. Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass das Bundesamt für Soziale Sicherung die Zuweisungsbescheide gemäß geltendem Recht erlassen hat und dieses im Einklang mit dem Grundgesetz steht.
Vielleicht könnten Sie es trotzdem mal nachreichen, falls Sie es jetzt nicht wissen, im Sinne von, ob dafür jetzt im Bundeshaushalt irgendwelche Rückstellungen gebildet werden müssten. Das wäre freundlich.
Wenn es da was nachzureichen gibt, dann machen wir das natürlich gerne. Gibt es
weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin dran. Bitte schön.
Ja, hallo, Johanna Apel vom RND. Ich habe eine Frage ans BMAS. Und zwar geht es um eine Äußerung, die die Arbeitsministerin am Wochenende gemacht hat vom JUSO-Kongress. Es ging um den Arbeitgebertag, der diese Woche, vergangene Woche, stattgefunden hat. Frau Baas hat den als Schlüsselerlebnis bezeichnet, bei dem nochmal besonders deutlich geworden sei, gegen wen wir eigentlich kämpfen müssen, Zitat. Könnten Sie mal präzisieren, wer damit gemeint ist?
Also die Ministerin hat sich heute in Brüssel am Rande des EBSCO selbst schon zu dieser Frage geäußert. Sie hat gesagt, damit habe ich gemeint, dass wir zunehmend die Sozialpartnerschaft verlieren. Das heißt, die Tarifbindung geht zurück. Mir ist wichtig, dass wir das wieder ausbauen. Es geht auch darum, dass wir zunehmend Arbeitsschutzmaßnahmen deregulieren. Und mir ist wichtig, dass wir die Arbeitsschutzmaßnahmen und die Errungenschaften, die wir in Deutschland haben, nicht verlieren. Also es geht der Ministerin hier nicht darum, gegen irgendjemanden zu kämpfen, sondern für etwas, und zwar für einen starken Sozialstaat. Und da hat sie einfach auf dem JUSO-Bundeskongress, wo sie im Übrigen als SPD-Vorsitzende gesprochen hat, deutlich gemacht, dass sie in dieser Frage und in dieser Debatte auf der Seite der Menschen steht, die diesen Sozialstaat dringend brauchen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Weitere Fragen zu dem Komplex? Dann ist die Kollegin dort hinten dran. Bitte schön.
Felicitas Böselager vom Deutschlandfunk. Ich habe eine Frage ans BMI, und zwar, welches Fazit Sie aus dem Demo-Geschehen in Gießen am Wochenende ziehen und was für Sie dann daraus folgt?
Also der Minister hat sich ja geäußert, ich kann das gerne noch mal paraphrasieren, weil ich nicht weiß, wer das mitbekommen hat jetzt am Wochenende. Er hat die Gewaltbereitschaft eines Teils der Demonstranten bei den Protesten gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation in Gießen scharf kritisiert. Er hat darauf verwiesen, es gibt ein Grundrecht zu demonstrieren, es gibt ein Grundrecht, sich zu versammeln, es gibt kein Recht darauf, auch auf Polizeibeamte vor Ort loszugehen, so wie das offensichtlich der Fall war. Ansonsten ist die Bearbeitung und Bewältigung solcher Lagen Sache der Länder. Daher hat die Landespolizei das nach unserer Einschätzung gut hinbekommen.
Herr Wurzel dazu.
Dazu die Nachfrage. Der hessische Innenminister hat von bürgerkriegsähnlichen Zuständen gesprochen, die verhindert worden seien durch das Eingreifen der Polizei. Teilt der Bundesinnenminister dieses Wording?
Also das ist die Einschätzung des Landesinnenministers. Wir sind das Bundesinnenministerium. Ich sitze hier und spreche für das Bundesinnenministerium und kann daher das so konkret noch nicht beantworten.
Aber können Sie beantworten, ob der Bundesinnenminister das teilt, dieses Wording?
Das habe ich so nicht wahrgenommen. Wie gesagt, er hat sich gestern geäußert und das steht dann zunächst für sich.
Herr Jung.
Wie blickt der Kanzler auf den zivilrechtlichen Widerstand gegen Rechtsextremisten am Wochenende? Der
Bundeskanzler hat sich ja gestern dazu geäußert, oder vorgestern war es am Parteitag. Der Bundeskanzler ist der Meinung, dass Demokratie natürlich von Beteiligung lebt, dass sich Menschen einbringen, dass sie ihre Meinung sagen, dass zu dieser Äußerung natürlich auch der friedliche Protest gehört. Im Rahmen der Grenzen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zieht. Dafür setzt sich die Bundesregierung, dafür setzt sich der Bundeskanzler ein.
Begrüßt auch der Innenminister den zivilrechtlichen, überwiegend friedlichen Widerstand gegen Rechtsextremismus am Wochenende? Und hat das Bundesinnenministerium Polizeigewalt registriert?
Also wir sind bei solchen Veranstaltungen keine Beobachter, Herr Jung, und das wissen Sie auch sehr genau. Das ist reine Zuständigkeit der Landespolizei.
Die andere Frage?
Und alles andere, ich kann gerne noch mal das wiederholen, was ich vorhin schon ausgeführt habe, wie sich Bundesinnenminister Dobrindt dazu geäußert hat, und das ist auch die Antwort auf Ihre Frage.
Herr Steiner?
Dreht sich aber ein bisschen um den anderen Teil davon, nämlich um das, wo wahrscheinlich dann doch Beobachter aus Ihrem Zuständigkeitsbereich anwesend waren, nämlich bei der Gründung der entsprechenden Jugendorganisation. Ich würde gerne wissen, wie denn das Bundesinnenministerium, vielleicht auch der Bundeskanzler, Herr Cornelius, eben darauf schaut, dass sich dort nun eine Nachwuchsorganisation gebildet hat, die, ja, wie will ich es formulieren, nicht weniger extrem zu sein scheint als ihre Vorgänger.
Der Bundeskanzler hat kein Urteil zu der Parteijugendgründung abgegeben und ich will das auch nicht für ihn tun. Ich denke, dass die zuständigen Organe des Landes das beobachten und ihre Einordnung vornehmen, und dem kann ich nicht vorweggreifen.
Ändert das irgendetwas an der bisherigen Haltung des Bundesinnenministers oder des Bundeskanzlers, was die Frage eines möglichen Verbotsantrags angeht?
Ich glaube, die Ereignisse von vor zwei Tagen haben zur bisherigen Haltung zum Verbotsantrag nichts beizutragen momentan.
Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich.
Und noch? Nein.
Das sehe ich nicht. Dann hat Herr Kreuzfeld und dann Herr Rinke die nächsten beiden Fragen. Jetzt fangen wir mit Herrn Kreuzfeld an.
Eine Frage, die ans Umwelt- und oder Justizministerium geht. Und zwar hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer am Donnerstag beschlossen, die Forderung nach im Prinzip Abschaffung sämtlicher deutschen Klimaziele, also Klimaneutralität 2045 und alle jahresscharfen Zwischenziele als Programm. Und das ist ja eine Anstalt öffentlichen, eine Körperschaft öffentlichen Rechts und als solche nach meinem Verständnis Träger öffentlicher Belange. Und dazu wüsste ich gerne, im Bundesklimaschutzgesetz steht ja drin, dass die Träger öffentlicher Aufgaben, die den Zweck des Gesetzes und die darin festgelegten Ziele berücksichtigen müssen. Und mich interessiert nun als juristischer Laie, ob es möglich ist, die Abschaffung genau dieser Ziele zu fordern, die man per Gesetz verpflichtet ist zu berücksichtigen, oder ob das ein juristisches Problem ist. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich glaube, zu dieser Frage der juristischen Auslegung kann ich an der Stelle nichts sagen. Ich kann nur als Bundesumweltministerium sagen, dass das Klimaschutzgesetz so gilt, dass wir als Bundesregierung daran arbeiten, das Klimaschutzprogramm vorzulegen.
J, haben Sie eine Einschätzung?
Auch wenn ich Juristin bin, heißt das nicht, dass ich jede juristische Frage hier beantworten kann, weil wir keine Einzelfragen beantworten.
Ich habe keine Einzelfrage. Es ist eine generelle Frage. Wenn man verpflichtet ist, die Ziele einzuhalten, per Gesetz ist man dann sozusagen, darf man die dann gleichzeitig sozusagen ihre Abschaffung fordern?
Darauf ist wahrscheinlich die juristische Antwort die richtige, die heißt, es kommt darauf an.
Wie meistens mal. Juristischen Fragen. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Rinke mit der letzten Frage für heute dran.
Ja, danke. Eine Frage ans Finanzministerium. Es geht um einen Änderungsantrag zum Steueränderungsgesetz, nachdem jetzt auch Gewerkschaftsbeiträge zusätzlich zu der Arbeitnehmerpauschbetrag steuerlich anrechenbar sein sollen. Unterstützt das Finanzministerium diesen Plan?
Da bitte ich um Verständnis, da läuft das parlamentarische Verfahren, darauf verweise ich.
Aber ich wollte die Meinung des Finanzministeriums haben. Also haben Sie dazu eine Meinung, lehnen Sie das ab oder unterstützen Sie das?
Wie gesagt, ich kann schauen, ob ich Ihnen da was nachreichen kann, aber es läuft gerade das parlamentarische Verfahren und ich habe jetzt an der Stelle dazu nichts hinzuzufügen.
Herr Steiner noch mal dazu?
Ja, geht auch ganz schnell. Wenn Sie an der Stelle eine Formulierungshilfe beigesteuert hätten oder Ähnliches angefragt worden wäre, würden wir uns, glaube ich, auch über eine Mitteilung freuen.
Dann geben wir das dem BMF auch so mit. Dann sind wir am Ende und wir haben jetzt noch eine Nachrichtung von Frau Deschauer.
Genau, um die Sitzung hier als Punktlandung und möglicherweise zu einem hocheffizienten Abschluss zu führen. Eine kurze Nachreichung zu Venezuela. Sie hatten sich ja interessiert für Zahlen von deutschen Staatsangehörigen. Sie wissen, dass es immer eine Größenordnung ist, die sich da selber freiwillig eingetragen hat, unserem Elefant-System. Das können auch Personen sein, die gar nicht mehr vor Ort sind. Also der, und deswegen ist die Zahl so exakt, wie sie sein kann, angesichts der Umstände, ungefähr, also knapp 200 deutsche Staatsangehörige. Dann hatten Sie auch die Frage gestellt hinsichtlich Möglichkeiten, sich aus dem Land wegzubewegen, Ausreisemöglichkeiten. Unserer Kenntnis nach gibt es einen reduzierten, aber es gibt noch einen Flugverkehr. Insofern gibt es die Möglichkeit, kommerzielle Flüge zu nutzen. Sehr grundsätzlich kann ich noch mal sagen, dass das Auswärtige Amt seit längerem dringend von Reisen nach Venezuela abrät. Ja, das können Sie unseren Reise- und Sicherheitshinweisen entnehmen. Dort können Sie auch entnehmen, wenn wir die aktualisieren. Das haben wir gemacht Ende November, um just auf eingeschränkten Flugverkehr hinzuweisen. Und wir warnen vor Reisen in die unmittelbaren Grenzgebiete zu Kolumbien und Brasilien. Das ist die aktuelle Lage und das ist auch die Lage, wie wir deutsche Staatsangehörige regelmäßig informieren. Die Bundesregierung macht Krisenschalten, auch ressortübergreifend Krisenvorsorgesitzen, Krisenschalten. Und wir beobachten die Lage intensiv weiter.
Vielen Dank. Dann bedanke ich mich für die hocheffiziente Tagung heute hier und wünsche einen schönen Tag.